Ja, liebe Geschwister, ich darf mich auch kurz vorstellen. Ich bin in dieser Gemeinde groß geworden. Viele von euch kennen mich überhaupt nicht mehr. Ich bin also als Gastredner heute hier. Danke für die Einladung. Ich bin von hier auch ausgesandt worden in die Mission 1990 nach Kanada und freue mich, dass ich immer wieder einmal im Jahr wenigstens zurückkommen kann, um zu euch zu reden. Nun, ich habe mir einen Text aus dem Galaterbrief rausgesucht, weil ich mich auch mit dem Galaterbrief in näherer Zukunft sehr beschäftigen würde und werde. Und zwar geht es um die Verse 6 bis 10 in diesem Text, den Eckart uns vorgelesen hat. Und da geht es um den stetigen Notstand im Christentum. Der stetige, also dauerhafte Notstand im Christentum. Und vielleicht mag sich der eine oder andere fragen, was für ein Notstand im Christentum? Nun, das Christentum, wie ihr wisst, hat einen großen Namen. Wir leben in einem christlichen Abendland, wir haben eine christliche demokratische Union. Wir haben viel nominelles Christensein, Christentum. Vieles, was das wahre Christentum, den wahren Glauben unterminiert, untergräbt. Und ich hatte gestern ein Beispiel davon. Ich war gestern, ich sehe gerade einen meiner Klassenkameraden da, bei meinem Klassentreffen im Glashaus bis um 23 Uhr und habe dort mit einigen sprechen können und sie sagten, nee, mit der Kirche will ich nichts zu tun haben, mit Gott wollen wir nichts zu tun haben. Und ich sage, ich kann euch gut verstehen, ich verstehe das. Wir gehören auch nicht zur Kirche. Wir glauben dem Gott der Bibel. Aber das Christentum als solches, wie es uns präsentiert wird in diesem großen Umfeld, unterminiert und untergräbt das wahre Christentum. Und es ist ein stetiger Notstand, den schon der Apostel Paulus kennen durfte und kennenlernen sollte. Und da heißt es in diesem Text in Galater Kapitel 1, in den Versen 6 und die erste Hälfte von Vers 7. Ich lese den Text nochmals. Muss mal meine Notizen hier. Ich habe eine enge Kanzel. Das ist in Ordnung. Da heißt es: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Während es kein anderes gibt. Seht ihr, der Apostel Paulus war auf Missionsreisen und seine erste Missionsreise ging in dieses Gebiet nach Galatien, nach Antiochia in Pisidien, nach Ikonium, nach Lystra und Derbe. Und er erfuhr dort Widerstand, aber er sah auch eine Menge Frucht. Menschen kamen zum Glauben, auch aus dem Judentum, bekehrten sich einige, aber hauptsächlich aus den Heiden. Die Juden hingegen wurden eifersüchtig und sie wollten ihn sogar umbringen. Er wurde sogar gesteinigt, nicht tödlich verletzt, aber er muss sehr verletzt ausgesehen haben. Der Apostel Paulus war unterwegs mit seinem Begleiter Barnabas. Johannes Markus hatte ihn bereits verlassen, als er dort in Galatien war. Und auf dieser kurzen Missionsreise erlebten sie, wie gesagt, wie das Evangelium von Jesus Christus Frucht brachte. Sie verkündigten einfach die frohe Botschaft, dass Jesus Christus der Retter der Menschen ist. Und dafür müssen wir eins beachten. Gott hat den Menschen von Anfang an gesegnet. Schon in der Schöpfung lesen wir, dass Gott den Menschen segnen. Nicht wollte, sondern gesegnet hat. Er hat sie gesegnet, er hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch, herrscht über diese Erde. Aber dann kam der Sündenfall. Und dort im Sündenfall hören wir das sogenannte Proto-Evangelium, das Urevangelium. Und ihr seid sicherlich damit vertraut, in 1. Mose Kapitel 3 und Vers 15, da spricht Gott zu der Schlange Folgendes. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, das heißt deinen Nachkommen, und ihrem Samen. Nun, eine Frau hat keinen Samen, keinen eigenen Samen, aber sie hat Nachkommen. Der Nachkomme, der kommen wird, wird ein Feind Satans sein und seiner Nachkommenschaft. Und dann heißt es, dieser Same, und wir wissen, wer dieser Same ist, es ist der Herr Jesus Christus, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist das Urevangelium. Von dort an gibt es Hoffnung darauf, dass Gott die Menschen segnen wird und diesen Fluch, der über die Sünde, durch die Sünde über die Menschheit gekommen ist, rückgängig machen wird. Und das präzisiert sich auch im Laufe der Geschichte, denn Gott erwählt sich einen Menschen aus dem heidnischen Volk, aus Babel. Er erwählt sich einen Mann namens Abraham. Und er sagt zu Abraham, und auch das können wir sehr wunderbar nachverfolgen in der Schrift, in Kapitel 12, Vers 1 und bis Vers 3, spricht Jahwe, das ist der Herr, in Großbuchstaben ist immer Jahwe, der Name Gottes. Jahwe aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. In dir. Und das geschah durch den Samen Abrahams. Der Same Abrahams, Isaak und Jakobs, der ist der Nachkommenschaft, die auch über König David gehen, ist der Messias. Der Messias ist derjenige, der zum Segen wird für alle Völker. Nicht nur Israel sollte gesegnet werden, nicht nur Israel sollte das verheißene Land sein, sondern die Völker sollten durch Israel gesegnet werden. Und aus der Nachkommenschaft Israels sollte der Messias kommen. Nun, das geschah auch so. Herr Jesus Christus kam, der Gott, der Vater, hat einen Sohn und dieser Sohn war ein Verkündiger, er kam auf die Erde. Und was verkündigte er? Wir lesen sehr deutlich, Jesus kam und verkündigte das Evangelium des Reiches Gottes. Deshalb ist er gekommen. Er sagt sehr deutlich, Markus 1, lasst uns in die anderen Dörfer gehen, denn dazu bin ich gekommen, um zu verkündigen, um zu lehren, um sie zu unterweisen. Und zwar das Evangelium, die frohe Botschaft, dass der Mensch gesegnet sein kann in Jesus Christus. Nun, genau das verkündigte Paulus und seine Begleiter in Galatien auf der ersten Missionsreise. Nun kommt er zurück, und diese Reise ging nur 2 Jahre, und er kommt zurück und er stellt fest, er kriegt Nachricht, du, es gibt Probleme in diesen Gemeinden. Dort sind Judaisten aufgetreten. Die haben gesagt, es ist nicht nur genug, dass ihr an Jesus Christus glaubt, ihr müsst zusätzlich noch das Gesetz halten, speziell, ihr müsst euch beschneiden lassen. Wenn ihr gläubig seid und gerettet sein wollt, dann müsst ihr Jesus haben, das ist in Ordnung, aber ihr müsst auch noch beschnitten werden. Nun, deshalb ist der Apostel Paulus verwundert. Denn in diesem Text heißt es, mich wundert es, dass ihr euch so schnell abwendet. Von wem? Von Gott. Von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Und hier geht es nicht um eine allgemeine Berufung, ein allgemeiner Ruf, kehrt um, bekehrt euch, bekehrt euch, bekehrt euch, sondern hier geht es um eine rettende Berufung durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Gnade ist das aktive Eingreifen Gottes, das unverdiente aktive Eingreifen Gottes in das Leben eines Sünders. Wir sind unfähig, an Gott zu glauben, wenn Gott nicht eingreift und dich rettet. Wir retten uns nicht selbst. Wir schwimmen wie ein Nichtschwimmer auf dem Ozean und gehen unter und wir können uns nicht retten, weil wir nicht schwimmen können. Es muss Hilfe von außen kommen. Gott hat uns gesegnet durch Gnade, indem er Jesus Christus sandte, der nicht nur unsere Sünden vergab, Wir haben das heute gehört aus Psalm 130, Vers 4. Er vergibt uns unsere Sünden. Das ist nur die Hälfte des Evangeliums. Nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern es geht darüber hinaus. Wir brauchen auf der positiven Seite etwas. Nicht nur die negative Seite, dass unsere Sünden weggenommen werden, sondern wir brauchen etwas, um vor Gott Bestand zu haben. Und das nennt man wie? Gerechtigkeit. Wir brauchen eine Gerechtigkeit. Kein Mensch kann vor Gott treten, wenn er nicht gerecht und 100% und ohne Sünde absolut heilig vor Gott steht. Die Bibel sagt deutlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist nicht Annihilation, das ist nicht Auslöschung. So wie die Zeugen Jehovas meinen, oh, dann seid ihr halt weg und dann... Nein. Der Tod ist der ewige Tod, die ewige Verdammnis, die Trennung von Gott, die ewige Trennung von Gott. Hier sagt Paulus, ich wundere mich. Ihr habt dieses Evangelium gehört und ihr habt euch so schnell von Gott abgewendet. Wie kann das sein? Wie kann das nur möglich sein? Und die Frage ist, an was habt ihr euch gewendet? An ein anderes Evangelium, das kein anderes ist. Es gibt kein anderes. Sie haben sich an ein Nichts gewendet. Und diese Geschwister waren ganz offenbar verwehrt. Und die deutliche Ursache sehen wir in Vers 7b in der zweiten Hälfte dort in Galater 1. Da heißt es, da sind nämlich etliche, nicht ein paar wenige, etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Ihr Lieben, das ist das stetige Problem im Christentum heute. Das Evangelium wird vielerorts verdreht. Oh ja, Jesus Christus, das ist toll. Du darfst deinen Jesus haben, aber du musst noch etwas dafür tun. Deshalb, ihr Lieben, und ich sage es mit Betonung, kann es für einen wahren Katholiken kein Christentum geben, kein wahres Christentum. Denn die katholische Kirche lehrt Werke und Gnade. Gnade und Werke. Und was sagt der Apostel Paulus, der hier im Namen Gottes spricht? Und dieses Wort ist inspiriertes Wort Gottes. Jedermann, der ein anderes Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Wir sprechen heute nicht so oft über verflucht sein, wir verfluchen Leute nicht. Aber wisst ihr, Paulus spricht es deutlich an. Dieses Verfluchtsein, Anathema, bedeutet nichts anderes als Gott geweiht zum Gericht. Jemand, der die erlösende Botschaft von Jesus Christus nicht hört, der kann nicht gerettet werden. Wenn ich immer noch meine, ich muss etwas dazu tun, die Gnade Jesu reicht nicht aus. Ich muss noch was dazu tun. Ich muss mich beweisen, wie gut ich bin. Nein. Paulus sagt, wenn du so denkst, dann bist du verflucht. Und er betont das zweimal. Er sagt es zweimal. Er sagt, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Nein, er war ein Diener Gottes. Er sagt es wiederum, sage ich euch, wenn jemand ein anderes Evangelium uns verkündigt, als welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Er sagt sogar hypothetisch, selbst wenn wir, das heißt Paulus und seine Begleiter, was so unmöglich ist, dass er das gar nicht tun wird, weil er so überzeugt ist und er den Auftrag von dem Herrn Jesus selbst empfangen hat, auf der Straße nach Damaskus das Evangelium zu verkündigen. Oder wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium verkündigen würde, ist auch hypothetisch, obwohl es eines Tages ein Engel geben wird. Offenbarung 14 spricht davon, dass ein Engel das ewige Evangelium verkünden wird, und zwar jedem Volk und jedem Stamm in dieser Welt. Aber selbst wenn sowas wäre, diese Engel und diese Mitarbeiter des Paulus, sie seien verflucht. Sie seien dem Gericht übergeben. Anderswo im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, am Ende sagt Paulus, alle, die Jesus Christus nicht lieben, seien verflucht. Und das ist die Wahrheit. Das ist genau, was das Wort Gottes lehrt. Falsche Lehrer verdrehen die Heilsbotschaft. Petrus sagt es im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, von den Schriften des Paulus sagt er, dass viele von diesen Schriften sind schwer zu verstehen. Wie auch die übrigen Schriften, sagt er, welche die Ungefesten und Unbelehrten verdrehen zu ihrem eigenen Verderben. Verderben. Ich meine, wir reden nicht über irgendetwas. Wir reden nicht über ein Kuchenrezept, ein Backrezept oder eine Wahrheit, wie man eine Ampel bei Rot überfährt oder sonst irgendwas. Hier geht es um die Wahrheit schlechthin. Hier geht es um das rettende Evangelium. Hier geht es um die Kraft Gottes. Römerbrief Kapitel 1 sagt Paulus, dass sie die Kraft Gottes ist, das Evangelium, die Kraft Gottes zur Errettung des Menschen. Ohne das Evangelium, ohne das klare Evangelium, keine Errettung, kein Segen. Und so sagt der Apostel Paulus, ich wundere mich euch, dass ihr euch so schnell abwendet von Gott, der euch doch durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet hat. Nun, falsche Lehrer, sie sollten auftreten, die Schrift ist voll von Warnung. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Der Apostel Paulus, als er auf seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem will, trifft er die Ältesten aus Ephesus, dort in Apostelgeschichte 20, und er warnt sie. Er ruft die Ältesten nach Miletus zu sich, war gerade dort im Sommer, um das alles mal geschichtlich nachzuforschen. Er ruft sie dorthin und er sagt ihnen, oh ihr Lieben, passt bloß auf. Habt nun Acht auf euch selbst. Erstmal muss jeder auf sich selbst aufpassen. Und dann sagt er, und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn, hört gut zu, denn er sagt, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden. Das sind die Gefahren von außerhalb der Gemeinde. Wölfe kommen von außerhalb hinein in die Gemeinde, um die Herde nicht zu schonen. Und zweitens kommen die Angriffe auch von innen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und genau das geschieht stetig im Christentum. Es ist erschreckend, dass man sogar die Reformation rückgängig machen will, im Namen der Ökumene, im Namen der Liebe. Wir wollen uns ja alle lieben, wir lassen die Lehre fallen. Hauptsache, wir lieben uns alle. Liebst du Jesus? Alles gut, du liebst Jesus. Oh, wie schön, du bist mein Freund. Und es ist egal, was du lehrst. Nicht so in der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift, und wir haben es selbst gesungen. Wir wollen was? Wir wollen dem Herrn gehorchen. Wir wollen tun, was sein Wort sagt. Jesus lehrte in der Bergpredigt in Kapitel 7, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, kommt in das Reich der Himmel. Selbst wenn die Leute sagen, ja, Mensch, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, wir haben doch alles Mögliche an Aktivitäten gehabt. Nein, hinweg von euch, ich kenne euch nicht. In einem persönlichen Sinne. Und so sehen wir, es gibt folgenschwere Konsequenzen für die Verursacher dieser falschen Lehre. Sie sind verdammt. Es ist erstaunlich, wie oft die Bibel darüber spricht, dass Menschen verdammt werden. Ja, so oft sprechen wir nicht darüber. Das ist ja, wir wollen ja kein Verdammen. Außerdem steht uns das gar nicht zu. Das steht uns auch gar nicht zu. Aber die Bibel sagt, wer das tut, wer Gott so behandelt, der verdammt sich eigentlich selbst. Der sei dem Gericht übergeben. Wenn du daran festhältst, natürlich können Menschen aus der Verdammung rauskommen, weil Gott sogar da noch Gnade schenkt. Wir erinnern uns nur an den Verbrecher am Kreuz, der in der Todesstunde sich noch an Jesus wendet und sagt, Jesus, gedenke meiner, wenn du im Paradies bist. Ja, das tut er. Und für die Verwirrten, was ist die Konsequenz? Eine falsche Botschaft führt zu einem irrigen Glauben. glaube, dass leider die Christenheit heute voll ist mit Menschen, die glauben, dass sie eines Tages in den Himmel gehen, aber das Evangelium von Jesus Christus nicht verstehen. Und ich glaube, das ist nichts schöner für den Feind, als zu wissen, dass sich Menschen in Sicherheit wiegen, wenn sie doch nicht sicher sind. Das ist erfolgreich. Ich meine, wenn wir der Feind Gottes wären, was würden wir machen? Möglichst viele Religionen. Kennt ihr das auch? Ihr sprecht mit Leuten, wollt Jesus verkündigen und sagt, oh ja, das kenne ich, ich habe die schon kennengelernt, ich kenne die auch. Nee, das, ich habe genug. Ich habe es gestern gerade erlebt, ja, bei meinen ehemaligen Klassenkameraden, bei einem besonders, der sagte, nee, das, ich weiß schon ganz genau, ich finde dich ganz nett, aber nee, alles gut. Und das sind schreckliche Konsequenzen. Was ist das rechte Mittel zur Bekämpfung? Das rechte Mittel ist hier in Vers 10. Wessen Diener sind wir, wenn wir Christo Eigentum geworden sind? Wollen wir Menschen gefallen? Wisst ihr, wenn ich hier vorne stehe, ich habe überlegt, ob ich mich vorstelle und es ist eigentlich uninteressant, wer ich bin. Ja, Paulus sagt in 2. Korinther 4, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus als den Gekreuzigten. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ein Botschafter vertritt nicht eigene Interessen. Ja, wenn der Botschafter aus Dänemark hier auf einmal anfängt und seine eigenen Interessen, der vertritt die Interessen seines Landes, aber nicht seine eigenen Interessen. Ich vertrete nicht meine eigenen Interessen. Ich muss Gottes Dinge verkündigen. Ob Menschen es hören wollen oder nicht, ich muss es verkündigen als sein Botschafter. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Rhetorische Frage, Antwort ist deutlich. Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Sklave des Christus. Dann würde ich selbstständig sein. Ich kann nicht anders. Ich bin gebunden. Erinnert so ein bisschen an das, was Luther sagte. Der war an sein Gewissen gebunden. Ich sage, ich kann nicht anders. Ich muss an dem festhalten, was ich erkannt habe, was ich aus der Schrift erkenne. Wenn ihr mich nicht von der Schrift eines Fehlers überführt, bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe. Und so ist es sehr wichtig, dass wir als Motiv für alle unsere Dienste theozentrisch, Gott im Zentrum haben, nicht den Menschen. Wisst ihr, und das ist ein großes Problem heute. Wir denken immer, wir wollen Zahlen, wir wollen Menschen erreichen, viele, 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 viele Menschen. Und denken, oh, da müssen wir pragmatisch vorgehen. Wir müssen sie irgendwie ranlocken, wir müssen irgendwie ihnen gefällig sprechen. Und ja, wenn wir ein bisschen Entertainment bieten, dann kommen sie vielleicht auch. Nice. Hat das unser Jesus so gemacht? Im Gegenteil. Als die Verkäufer im Tempel waren, hat er die Tische umgeschmissen und hat gesagt, was macht ihr aus dem Haus Gottes? Das soll ein Bethaus sein. Ihr habt ein Kaufhaus gemacht aus dem Tempel Gottes. Und so ist dieses Gegenmittel, dass wir Gott gefällig dienen und dass wir Menschengefälligkeit ablehnen. Dass es nicht um uns geht. Es geht nicht um uns. Wir wollen Christus erheben und sein wunderbares Evangelium. Und jetzt sage ich euch das. Christus starb am Kreuz. Und dort wurde er bestraft für deine Sünde. Jesaja sagt in Kapitel 53, Vers 5, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Der Vater straft seinen Sohn. Denn sonst hätte er uns strafen müssen. Aber dadurch, dass uns vergeben worden ist, also die negative Seite unserer Sünden sind uns genommen, die hat Jesus nämlich auf sich genommen. Er wurde behandelt, als hätte er dein Leben geführt. Aber durch den Glauben rechnet Gott uns die Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus, die er gelebt hat in seinem Leben, die rechnet er uns zu. Was für ein wunderbarer Tausch. Das ist das Evangelium. Dass jeder, der an ihn glaubt, gerechtfertigt, das ist Gerichtssprache, freigesprochen wird von der Sünde und gleichzeitig auch gerecht vor Gott steht. Also einmal auf der Negativseite ist uns die Sünde genommen und auf der Positivseite haben wir die Gerechtigkeit Jesu. Wenn du eines Tages vor Gott stehst, dann marschierst du durch das Gericht durch. Du kannst nicht mehr gerichtet werden, weil die Sünde bereits am Kreuz von Jesus gerichtet wurde. Das ist das wunderbare Evangelium, für das wir uns entscheiden müssen mit aller Konsequenz. Nicht nur irgendwie, oh, ich möchte so ein bisschen mitmischen bei den Christen, das sind ganz nette Typen und so. Nein, sondern volle Entschlossenheit, ganz mit Christus zu gehen, ganz ihm zu glauben. Der Hebräerbriefschreiber sagt in Kapitel 11, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir müssen ihm glauben. Wir müssen ihm glauben, das, was er sagt. Und das größte Verbrechen heute ist nicht, dass Menschen gegen andere Menschen Krieg führen, sondern dass wir Gott nicht glauben, der sich überall bezeugt hat, der sich durch seine Propheten bezeugt hat, der sich durch das Wort Gottes, das in unserer eigenen Sprache mehrfach uns vorliegt, dass wir ihm nicht glauben, dass wir sagen, Gott, du bist ein Lügner. Menschen werden eines Tages im Gericht vor ihm stehen und er muss sie verdammen, er muss sie verfluchen, weil sie ihn nicht geglaubt haben. Meine Lieben, das ist das Wunderbare. Und die Reformatoren haben das gut ausgedrückt. Sola fide, allein der Glaube. Und wendeten sich dadurch gegen die katholischen Ansprüche, dass man natürlich auch noch die Zustimmung der Papst, der Würdin, der Würdenträger haben müsste. Nein, 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 nein. Der direkte Weg zu Christus, zu Gott, dem Vater, ist frei durch Jesus Christus. Er ist der Mittler, er ist unser hoher Priester, zu dem wir kommen können, der uns sogar noch heute vertritt im Gebet. Wenn du Jesus Christus nicht glaubst, dann bist du verdammt. Anathema, dem Gericht übergeben. Kehr um von deiner Schuld, von deiner Sünde. Das sind nicht nur Fehler. Wir sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, sagt die Schrift. Nicht einer. Wir alle brauchen nicht nur die Vergebung, sondern auch die Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus. Und die erlangen wir nur durch den Glauben und aus Glauben allein. Woher wissen wir das? Aus der Schrift. Sola Scriptura, nur die Schrift, nicht die Tradition von Menschen. Das versuchten die Pharisäer, die kamen mit menschlichen Traditionen. Das ist in der Kirche heute genauso. Und das ist auch in einigen mystischen Kreisen. Manche Kreise sagen, der hat zu mir gesprochen, der hat mir gesagt das und das und das. Wisst ihr was, das ist nichts anderes als Mystik. Das ist, was Gott sagt, sein Wort. Im Alten Testament gab es schon Propheten, die losgingen, die sagten, der Herr hat mir gesagt, ich habe geträumt, der Herr hat mir dies und das. Und dann sagte der Herr, lass sie ruhig, lass sie prophezeien, aber lass den, der sein Wort hat, sein Wort verkündigen. Jeremia 23, könnt ihr nachlesen. Das ist das stetige Problem im Christentum, aber nicht in der wahren Gemeinde. Wenn wir uns ihm zuwenden und bei ihm bleiben, bei dieser frohen Botschaft, dann sind wir Gesegnete. Und wenn wir auch durch manche Schwierigkeiten gehen, Verfolgung und alles gehört dazu, der Apostel Paulus schreibt aus dem Gefängnis aus Rom an die Philipper, sagt in Kapitel 1, uns ist das Vorrecht gegeben, nicht nur an ihn zu glauben, sondern für ihn zu leiden. Und wir singen manchmal sehr leichtfertig. Wir müssen mal auf die Texte achten, die wir singen. Wir sind manchmal sehr, ich schließe mich da völlig ein. Ah, ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ja, wir kennen diese Verse. Ich gehe mit, egal was mir passiert. Und dann passiert eine Kleinigkeit und wir jammern rum. Und wir, oh klar, wie kann mir das passieren? Wisst ihr was? Das ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts. Sind wir bereit, für Christus zu leiden, mit ihm zu gehen? Dann sind wir bereit, ihnen in der Herrlichkeit zu begegnen. Komme, was da wolle. Lasst uns an seinem Wort, an der frohen Botschaft des Herrn Jesus Christus festhalten. Das ist das, was Menschen retten kann. Erzählt ihm, was er getan hat. Allein das kann die Menschen befreien von der Sklaverei der Sünde. Lasst uns noch beten. Bitte erheben wir uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist der Retter dieser Welt. Allein in deinem Namen ist es heil. Es gibt keinen anderen Namen unter diesem Himmel. Herr, dieser Absolutheitsanspruch, der irritiert Menschen. Aber so ist es. Du bist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist nicht relativ. Du hast uns absolute und deutliche Worte gegeben. Herr, wir wollen dir glauben. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns durch dein Wort, dass wir dir, Herr Jesus Christus, ähnlicher werden. Dass wir so handeln, wie du handelst. Dass wir festhalten an dem kostbaren Evangelium. Herr, dass wir das auch gerne weitergeben, weil wir dich lieben. Herr, wie können wir zurückhalten, was uns frei gemacht hat? Frei von der Verdammnis und ewiges Leben geschenkt hat. Wir beten dich an. Wir wollen dich mehr lieben als je zuvor. In Jesu Namen. Amen.